We will make Schlager great again.
Herzlich willkommen, liebe Schlagerfans, und herzlich willkommen zu Make Schlager Great Again, eurem Lieblingsschlager-Podcast. Heute bin ich auch wieder nicht alleine. Mein Name ist Kaiser. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, Herr Vogel, hören Sie mich?
Hallo, Herr Kaiser. Schön, dass wir endlich wieder auf Sendung sind und sogar einen Gast haben.
Ja, tatsächlich. Wir haben heute einen Gast. Wir hatten ja letzte Woche schon einen Gast mit Kevin Brian Smith. Ja, und heute haben wir wieder einen Gast. Also langsam wird es ein bisschen zur Gewohnheit. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne?
Aber ich glaube, bei dem Gast, den wir jetzt haben, ist das auch eine gute Gewohnheit, die wir auch beibehalten können.
Ja. War es aber bei Kevin auch. Also ist es ja nicht, ne?
Entschuldigung. Kevin Brain oder Brian?
Nein, Kevin Brian. Brian geschrieben, Brian gesprochen.
Der sieht stark aus. Ich glaube, ich sollte bei Brian bleiben, genau.
Ja.
Wir gehen jetzt also mit dem neuen Gast, haben wir ein komplett neues Konzept. Wir suchen unsere Interviewpartner jetzt passend zur Jahreszeit aus.
Ah, okay.
Christoph Maria Herbst hat nun mal leider gar nichts mit deutschem Schlager zu tun. Sorry, hilft ja nichts, ne? Haben uns jetzt direkt auf den Winter gestürzt.
Okay. Ja?
Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt, Winter aus Fenster ein, und witzigerweise ist dahin Kaiser sofort eine TV-Show eingefallen, immer wieder sonntags, aha, wo sie eine gewisse Marie Winter mal gesehen haben und gehört haben.
Ja, ist schon was her, aber tatsächlich. Ja, ne, muss ungefähr vor 2 Jahren gewesen sein, ne?
Ja, war vor 2 Jahren, genau. Aber da wird sie uns gleich sicher noch was drüber erzählen. Und bei der Vorstellung eines Gastes gehen wir immer so ein bisschen den Lebenslauf durch, den man so findet. Und Marie Winter wurde im Jahr 2000, Gott wie jung, Respekt, in der russischen Stadt Krasnodar geboren. Und ich bin da ein bisschen investigativ unterwegs und mir sofort eingefallen, Krasnodar, war da nicht irgendwas mit Helene Fischer? Wikipedia aufgemacht, die ist in Krasnojarsk geboren.
Ist nicht das Gleiche, ne?
Na ja, nun, ich bin nur ein Russland-Laie. Ich dachte, ich habe da direkt eine riesige Entdeckung gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, Krasnojarsk und Krasnodar, das ist bestimmt dasselbe, direkt beieinander oder vielleicht sogar der gleiche Ort. Da habe ich dann Google Maps aufgemacht. Mit dem Auto wäre man 61 Stunden unterwegs. Und mit dem Zug 3 Tage.
Okay.
Ja, also die Vorstellung, in die Richtung zu machen, fiel da nicht wirklich so, hat sich nicht so angeboten. Ne? Aber ist vielleicht auch besser, diese Parallele mit Helene Fischer nicht zu ziehen. Marie Winter ist wirklich, hat mich vorbereitet auf dieses Interview, Songs gehört. Ist eine junge Schlagersängerin, wie ich finde, mit einer ganz besonderen Stimme. Mit Leinen los, der Sonne entgegen, begeisterte sie Stefan Ross bei Immer wieder sonntags. Ganz persönlich gesagt, ich habe jetzt noch eine Coverversion gehört von ihr, Küss mich, halt mich, lieb mich, dieser Märchenklassiker. Und ich finde, da lässt sie Ella endlich ziemlich alt aussehen, die das im Original gesungen hat. Sie kann tanzen und mit ihrem neuen Song Ja, ich will, singt sie den Soundtrack zu einer perfekten Traumhochzeit. Herr Kaiser, sollten Sie mir heute endlich einen Heiratsantrag machen? Wären wir musikalisch mit unserem Gast perfekt vorbereitet, das kann ich nur sagen. Also das ist, weiß ich nicht, überlegen Sie sich mal, was Ihnen so einfällt.
Ja, Sie wissen ja, ich bin da immer sehr, sehr spontan.
Ja, mal gucken, vielleicht in 3 Jahren bieten wir uns endlich mal das Du an und dann ist vielleicht die Gelegenheit
dazu. Nee, vielleicht.
Auf jeden Fall möchte ich sagen, Kaiser und Vogel freuen sich ganz, ganz wie Bolle beim Schlager-Podcast Marie Winter begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die tolle Einführung. Ich musste hier schon ein bisschen lächeln. Sehr, sehr tolle Einführung, gut vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, was wir heute noch so alles besprechen werden.
Also, ist es eigentlich, Marie, dein erster Podcast oder warst du schon mal in einem Podcast?
Podcast tatsächlich, Premiere heute. Und es freut mich sehr, das mit euch machen zu dürfen.
Hörst du denn Podcasts?
Ja. Tatsächlich nicht regelmäßig. Also ich habe jetzt nicht irgendeinen Podcast, was ich immer höre, aber ich höre immer sehr gerne auch längere Interviews. Ich habe euer Podcast mit Sarah Schiffer mir komplett durchgehört. Ich mache ich mache sowas immer gerne, wenn ich zum Beispiel koche oder bügel oder irgendwie sowas mache, dann macht es ja gleichzeitig erstens mehr Spaß und zweitens erfahre ich mal was Cooles und Neues und werde unterhalten bei Sachen, die meistens nicht so viel Spaß machen, aber lange dauern, dann ist gleich die Welt schon besser.
Sarah Schiffer war tatsächlich damals, wissen wir noch, waren wir sehr nervös, unser allererstes Interview in einem Podcast. Wir machen ja meistens kein Interview im Podcast, reden einfach so mal über den deutschen Schlager. Aber Sarah Schiffer war unser erstes Interview und das war auch wirklich sehr, sehr schön und hat ja auch eine Gemeinsamkeit mit dir, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ja, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, dass wir heute mit dir mal die nächste Stunde ungefähr über Musik reden können, über deine Musik reden können, auch vielleicht über andere Musik reden können. Mal gucken, was sich da so anbietet. Der Herr Vogel hat es ja schon gesagt, ja, in der Vorstellung, du bist in Russland geboren und in Russland hast du, glaube ich, auch so deine erste Verbindung, deine ersten Momente mit Musik erlebt. Schon mit 6 Jahren standst du da auf der Bühne, aber wir gehen noch ein bisschen weiter zurück. Kannst du dich daran erinnern, wann du das allererste Mal irgendwie mit Musik in Verbindung gekommen bist? Also das erste Lied zum Beispiel, an das du dich erinnerst, oder das erste Mal, dass du selber gesungen hast, weißt du das noch?
Also ich habe kein bestimmtes Lied, aber ich glaube, ich bin mit dieser Liebe zur Bühne einfach wahrscheinlich geboren. Ich habe Videoaufnahmen. Wir sagen immer mit meinen Eltern, ey, irgendwann wird es ins Internet kommen und da werden sich die Leute echt drüber freuen. Ich habe echt Videos, wo ich für meine Eltern, ich habe ständig Konzerte vorbereitet, irgendwie getanzt, irgendwelche Musik angemacht und Zirkus zu Hause veranstaltet, irgendwie meine Freunde dazu geholt und gesagt, komm, du kannst bestimmt jonglieren und ich kann hier tanzen und wir können das machen. Wir haben Eintrittgeld gemacht. Mit Blätterstückchen haben sie selbst aufgeschnitten.
Das heißt, ihr habt so wirklich zu Hause so eine kleine, weiß nicht, Bühnenveranstaltung gemacht, die Eltern der Freunde eingeladen und dann irgendwie was aufgeführt, so?
Wir hatten gefühlt jeden Tag, unser Haus war immer voll. Wir hatten sehr viele Gäste immer und Verwandte. Ich hatte sehr viele kleine Cousins und Cousinen. Leider ist fast meine komplette Verwandtschaft auch in Russland geblieben. Ich bin hier jetzt mit meinen Eltern und habe mittlerweile 2 kleine Brüder. Die sind 2 Jahre alt. Ich bin erst mit 18 Schwester geworden. Aber gut, es war immer voll. Während die Erwachsenen irgendwo in der Küche gegessen haben, sich unterhalten haben, haben wir irgendwas vorbereitet und dann die schön unterhalten. Aber ich habe tatsächlich ein Video, das gucke ich mir immer wieder an. Das finde ich absolut hilarious einfach, weil also in Russland feiert man ja hauptsächlich Silvester und um 11:45 versammeln sich da alle am Tisch und irgendjemand sagt irgendwas Schönes, so zum Anstoßen und auf was man jetzt so trinkt und dann wollen alle schon anstoßen, es ist schon 11:45, mein Papa hat noch schön so die Uhr gefilmt und ich so, nein, warte, ich muss noch fertig reden, dann habe ich gesprochen, dass ich habe mich mindestens 10-mal wiederholt, was ich allen wünsche, aber ich glaube, ich wollte immer Menschen Freude bringen, Menschen unterhalten und auf der Bühne stehen. Und dann mit 6 Jahren habe ich angefangen zu tanzen in einem Tanzensemble und habe dann in der Schule aber immer Musikunterricht gesungen und das ist mir auch ziemlich gut gelungen, würde ich mal sagen, wurde mir zumindest von der Musiklehrerin gesagt. Und ich habe dann mitbekommen, dass manche von den Leuten, die mit mir tanzen, auch gleich danach zum Gesangsunterricht gehen. Eines Tages habe ich gesagt, ey Leute, ich komme mal mit. Und dann so ein 8-jähriges Mädchen kommt alleine an, so, hallo, ich würde gerne auch singen. Und so ging meine Gesangreise los. Ich habe dann irgendwas vorgesungen, was wir in der Schule gesungen haben. Und dann habe ich eigentlich gleich zu der ersten Probe, haben die gesagt, ja komm, dann proben wir doch jetzt schon mal. Und dann ging's los.
Bevor der Herr Vogel mir bestimmt gleich reingrätscht, haben deine Eltern denn auch irgendwas mit Musik zu tun? Weil das ist ja schon, Kinder machen ja auch oft das nach, was ihre Eltern machen. Oder waren die Musik begeistert? Haben sie selber Musik gemacht?
Also mein Vater gar nicht. Mein Vater ist Sportler gewesen. Der hat sogar Sportmeister gemacht in Akrobatik.
Okay.
Und genau, aber meine Mama, also in Russland gibt es sogenannte Musikschule. Das ist wie so ein parallel zur Schule, kannst du die Musikschule besuchen. Das geht, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang. Dann hast du auch offiziellen Abschluss. Da gibt es sogar so ein Curriculum, was du machen musst. Bestimmte Anzahl an Prüfungen und Stunden und so weiter und so fort. Und meine Mama hat das in Klavierklasse dann abgeschlossen. Aber sie hat es nie irgendwie weiterverfolgt. Es war eher so als Allgemeinbildung. Aber meine Mama ist auf jeden Fall musikalisch. Mir wurde auch erzählt, dass ihr Vater, also mein Opa, den habe ich leider nicht miterlebt, aber mir wurde immer gesagt, dass er sehr musikalisch war und immer gerne Gitarre gespielt hat und dass ich es wahrscheinlich von ihm habe.
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Klischees wieder bediene, Klischees über Russland, aber wenn ich das so höre mit Unterricht in Tanz, Chor, Sologesang, was ich jetzt in der Vita lese, und man denkt an Russland, dann denkt man irgendwie an arme Eislaufkinder, die 16 Stunden am Tag auf das Eis geprügelt werden mit Druck und sonst irgendwas. Oh Gott. Ich entschuldige mich für die Klischees, die ich im Kopf habe, es tut mir leid. Aber war da viel Druck dahinter, war das einfach nur, ey, das ist das, was ich machen will und ich gehe darin auf und ich freue mich einfach, da jeden Tag hinzugehen.
Also dafür bin ich ja da, um Klischees aufzulösen, aber Klischees entstehen ja nicht aus nichts. Also was heißt Druck? Druck in dem Sinne jetzt nicht, also es hat mich keiner gezwungen, mich im Gesangunterricht einzuschreiben, aber tatsächlich, also hier ist es sehr oft so, wenn man irgendwas nach der Schule macht, ist es so ein Hobby, man macht es zum Spaß oder als Allgemeinbildung, man trifft auch, und meistens ist es dann, wenn man sich hier in der Musikschule einschreibt, ist es einmal die Woche, vielleicht eine halbe Stunde und dafür muss man auch halt einen bestimmten Beitrag zahlen. Die Schule, wo ich hingegangen bin, also nochmal, ich bin wirklich jeden Tag nach der Schule dort gewesen und zwar bis abends und ich hatte auch Samstagsschule schon in der zweiten Klasse und ich hatte zweimal die Woche Tanzen, zweimal die Woche Chor, zweimal die Woche Solo, zweimal die Woche Klavier, einmal die Woche Musiktheorie, also ich war wirklich jeden Tag dort. Ich hatte auch 2 Jahre lang gezeichnet. Ich habe keinen Cent dafür als Unterricht bezahlt. Das heißt, das ist alles, also sowas, auch Sport, es wird quasi staatlich gefördert. Klar haben wir mal für, keine Ahnung, Kostüme für einen Wettbewerb bezahlt als Gruppe oder so. Oder für eine Teilnahme am Wettbewerb. Aber eigentlich ist es schon staatlich finanziert. Und wenn ich Lust habe, das zu erlernen, dann werde ich da auch gefördert. Mhm. Und es ist dann meistens auch so, wenn du etwas machst, dann wirst du automatisch, egal ob du jetzt 5 Jahre alt bist oder 15, wirst du automatisch so behandelt. Nicht, dass du es zum Spaß machst, sondern dass du es gut können musst. Und dann,
mit einer größeren Ernsthaftigkeit wahrscheinlich auch, als es jetzt vielleicht hier ist.
Und auch mit strenger, mit einem gewissen Anspruch. Und ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht fand. Also in gewisser Weise hat es mir dann sogar gefehlt, weil hier verläuft das Unterricht ganz anders. Und hier wird man schon angeleitet und ein bisschen auf sich selbst gestellt. Das heißt, was willst du machen? Willst du den Song singen? Okay, dann machen wir das. Also in Musikschule, später habe ich dann auch Musikschule gewechselt, weil ich ein bisschen mehr Förderung gebraucht habe. Und ich glaube, ich habe für mich mittlerweile auch das Richtige gefunden. Mhm. Aber also es gab wirklich auch Fälle, zum Beispiel im Tanzen, um das Klischee mal einmal zu bedienen. Zum Beispiel, wenn wir tanzen in der Gruppe und jemand macht eine falsche Bewegung, also für meine Tanzlehrerin wäre das absolut kein Problem gewesen, mal ihr Tanzschuh auszuziehen und zack. Und manchmal fliegt es auch in den Falschen. Mich hat es auch einmal getroffen. Und das heißt dann nicht, dass du beleidigt wirst und nie wieder hierher kommst und irgendwie sagt, meine Eltern können sie anklagen, sondern das ist einfach die Strenge, du musst dich mal hier anstrengen, du bist hier nicht um Spaß zu haben. Und das wirkt sich aber auch auf Resultaten aus. Also wenn man sich anguckt, was für Konzerte wir schon als Kinder auf die Beine gestellt haben. Wir haben schon, als ich 9 oder 10 war, habe ich bei den ersten nationalen Wettbewerben die ersten Plätze geräumt. Und wir haben so im Dezember manchmal 2 Wochen lang 2-mal am Tag komplette Konzerte gehalten, also wirklich wie schon Profis. Und da wurden Tickets verkauft und wir haben die ganze Halle ausgekauft. Das war quasi so alles, ja, so ein Silvesterprogramm. Es läuft so eine Geschichte und das ganze Haus, wo ich war, da konnte man Theaterunterricht nehmen und alles. Und es ging quasi so eine Storyline und dann haben wir mal getanzt als Schneeflöckchen und dann kam ich als Chorsängerin wieder und habe vom Winter und Schnee gesungen und es war wirklich so eine ganze Story und dann gab es Geschenke für alle Kinder und Schokolade und das war schon cool, aber auch anstrengend, aber auf jeden Fall eine großartige Profi-Erfahrung schon als Kind.
Ja, glaube ich. Ja. Aber vielen Dank für die Schuhgeschichte, dann stimmt mein Weltbild wieder. Das ist auch das Einzige, was ich mir jetzt gemerkt habe. Nein,
das habe ich schon gefürchtet.
Nein, absolut nicht. Entschuldigung für die Klischees, aber es kommt halt sofort irgendwie auf. Und es ist ja mit Sicherheit auch, wie du schon selbst sagtest, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Also so, gerade wenn man so in bestimmten Fächern dann auch gut werden will, gehört eine gewisse Art von Disziplin dazu. Bei meiner Tochter ist es so, die geht zum Ballettunterricht einmal die Woche 45 Minuten und die Hälfte der Zeit wird gemalt. Ich weiß nicht, ob da im halben Jahr viel rauskommt, keine Ahnung. Dann ist ein bisschen mehr Disziplin vielleicht gar nicht so schlecht, ja.
Ja. Mhm. Ja, aber schön, dass du, also du hast es ja dann auch mit Spaß gemacht. Die Disziplin hat dir ja dann auch anscheinend Spaß gemacht. Denn du hast, und das haben wir auch gelesen, mit 11 Jahren schon den internationalen Gesangswettbewerb in Russland, Step Up heißt es, glaube ich, ne? Step Up gewonnen.
Ich habe das mal übersetzt, der Name ist auf Russisch.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also, wahrscheinlich heißt es nicht in Russisch Step Up, aber ungefähr kann man sich wie heißt denn richtig? Dann sagt das jetzt nochmal der.
Schag vpered. Also wortwörtlich eigentlich Schritt nach vorne, aber ja, so.
Step Up klingt besser, weil da gibt es auch einen Film, glaube ich. Und so.
Ja,
und
ja, aber das ist ja auch die Bedeutung, die damit, ja.
Genau. Ja, natürlich. Ja, du hast ihn tatsächlich gewonnen. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast vorher auch schon andere Wettbewerbe. Das war also gar nicht der erste Wettbewerb, den du gewonnen hast, aber wahrscheinlich der größte Wettbewerb, den du gewonnen hast. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß war der? Der wurde im Fernsehen dort übertragen, irgendwie zur Primetime oder was für ein Großereignis war das jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also zuallererst muss man schon wieder sagen, dass es ganz anders in Russland abläuft. Also hier zum Beispiel in Deutschland, ich bin es ja gewohnt gewesen, bei Wettbewerben teilzunehmen. Es ist ja eine gewisse Herausforderung, etwas, worauf man sich vorbereitet, wenn man einen Grund hat, sich ja nochmal so ein extra Schub, um jetzt noch mehr zu machen, weil man möchte da ja auch gut auftreten. Dann, als ich hier war, ich konnte kein einziges Wettbewerb finden. Das Einzige, was ich finden konnte, war ein klassischer Gesangwettbewerb ab 16 Jahren. Ich war 12, das kam absolut nicht in Frage und ich habe keine Klassik gesungen. Und dann habe ich angefangen, bei unterschiedlichen Workshops teilzunehmen. Ich bin einmal nach Büdingen gefahren, mit, keine Ahnung, dreimal umsteigen mit einem Zug, mit meinen Eltern. Und dann kam ich dahin und der Gesangslehrer meinte, ja, was willst du eigentlich hier? Hast du so einen, keine Ahnung, Gesangsworkshop für Anfänger? Und wir konnten aber damals noch nicht so gut Deutsch. Mir wurde es empfohlen, mal auszuprobieren. Und dann habe ich den auch nach Gesangswettbewerben gefragt. Und dann meinte er, ja, sowas gibt es halt eigentlich nicht wirklich. Und dort, wir haben wirklich regelmäßig auch als Chor teilgenommen, aufgetreten. Und mit 9 Jahren habe ich dann das erste Mal als Solo-Sängerin dann bei einem Wettbewerb gesungen. Das war damals kein erster Platz. Ich war auch so aufgeregt, mein Gott, weil Solo-Gesang, nachdem du im Chor singst, ist es was ganz anderes, weil im Chor hast du immer noch so eine Stütze oder denkst du, ja, wenn was falsch läuft, dann singt ja noch der andere. Natürlich merkt man das alles, aber man hofft, dass man es nicht merkt. Und ja, mindestens stehst du dann nicht alleine auf der Bühne und dann mit 9 Jahren da alleine sich auf die Bühne zu stellen. Du weißt auch noch, du singst nicht einfach und dann kommt deine Mama, klopft dich an der Schulter und sagst, gut gemacht, sondern deine Leistung wird wirklich dann auch kritisch betrachtet und Punkte vergeben und dann kriegst du halt entweder eine Urkunde rüber oder nicht. Und es war schon sehr, sehr aufregend für mich. Mhm. Genau, und dann kam noch ein Wettbewerb. Da war es schon der zweite Platz tatsächlich. Aber es war noch nicht so ein großer. Und dann kam dieser Wettbewerb, jetzt Step Up. Und ich muss sagen, also bei dem, das habe ich gar nicht erwartet. Es ist dann immer so, es gibt mehrere Kategorien. Erstens halt in unterschiedlichen Disziplinen, unter anderem halt eben auch Gesang. Der Gesang, in dem ich aufgetreten bin, das nennt man in Russland Bühnengesang. Ich habe hier in Deutschland eigentlich keine Alternative dazu gefunden. Mhm. Ja, einfach würde ich mal sagen, so eine russische Populärmusik, vielleicht sogar russischer Schlager. Also ich finde, Schlager kommt so am nächsten zu russischem Bühnengesang. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich in der Musik jetzt auch letztendlich wiedergefunden. Und dann gibt es nochmal nach Jahren die Kategorien. Und tatsächlich bin ich mit 11 Jahren die Jüngste in meiner Kategorie gewesen. Das war, glaube ich, von 11 bis, keine Ahnung, 14, 15. Und es waren fast 70 Leute aus ganz Russland dort eingetroffen. Und dann kriegen nur die ersten 6 eine Urkunde. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, es ist ein Riesensaal, da sind hunderte von Leuten drin. Alles Kinder, alle super aufgeregt, alle haben ihr Bestes gegeben, sich monatelang auf den Wettbewerb vorbereitet. Und ihre Eltern und alle sind so, oh mein Gott, jetzt kommt's. Und dann kommt meine Kategorie, der 6. Platz wird gegeben, der 5., der 4. Ich denke so, ah, Top 3, was niemals, mein
also
Gott.
Also bist du raus quasi, also dann schlechter kommt, als 6, dachtest du dann.
Ja, ich dachte schon, ja, na gut, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe einen Katzensong gesungen.
Kommt immer gut an, alles
so
gut.
So nebenbei erwähnt. Und dann kommt der 3. Platz. Dann denke ich, ach, jetzt ist 100% vorbei. 2., ich höre eigentlich gar nicht mehr zu. Aha. Und dann stoßt mich so meine Mama an, so, ja, geh auf die Bühne. Ich so, was?
Was dann? Hast du gar nicht mehr mitgeschrieben?
Geh auf die Bühne. Und dann sagen die nochmal meinen Namen. Und ich glaube, ich bin so komplett, ich hab gar nicht verstanden, was passiert. Ich bin auf die Bühne gegangen, die geben mir diese Urkunde. Und dann, also die Jury überreicht es immer und dann kommt noch so ein Fotograf und macht ein Bild von dir mit der Jury. Und ich habe später auf den Bildern geguckt, ich habe so ein Lächeln bis zu den Ohren gehabt. Ich habe es in dem Moment gar nicht mitbekommen, was ich überhaupt auf dem Gesicht ausgedruckt habe. Und ich glaube, ich habe erst so im Nachhinein angefangen wahrzunehmen, als ich dann wieder von der Bühne runterkam und alle auf mich gesprungen sind. So, ja, wie toll, du hast den 1. Platz. Und das war für mich wirklich eine große Ehre, weil es gibt Wettbewerbe, das ist so nach Punktzahlen, das ist sowas wie, es gibt ja hier so diesen deutschlandweiten Wettbewerb Musiker. Das ist auch dieser staatliche Wettbewerb.
Aber nicht jetzt Bundesvision Song Contest oder ähnliches.
Das meinst du nicht? Nee, jetzt in Deutschland bundesweiter Musikwettbewerb. Da nehmen immer alle Musikschüler teil und da wird nach Punkten vergeben. Wenn du so und so viele Punkte erreicht hast, dann hast du eben halt, keine Ahnung, 2., 3., 1. Platz. Du musst halt die Punktzahl erreichen. Okay. Und dann kann es auch 10 erste Plätze geben oder 15. Aber da gab es wirklich nur einen 1. Platz und den habe ich bekommen. Und es war echt. Ja, mir wurde von der Lehrerin dann gesagt, das lag nicht nur am Gesang, sondern auch an dem ganzen Katzendarstellernspiel. Da habe ich mein Schauspieltalent ein bisschen entdeckt.
Es müsste wahrscheinlich der deutsche Musikwettbewerb sein. Ich habe gerade mal parallel geschaut, ob du den meinen könntest. Aber gut, dass du da keine Rede halten musstest, als du dann auf der Bühne warst. Das wäre dann wahrscheinlich sehr schwer gewesen in dem Moment.
Das wäre vorbei.
Ja. Wenn man mit 11 Jahren so einen großen Wettbewerb gewinnt, wie geht man dann eigentlich am nächsten Tag oder nächsten Montag dann in die Schule? 2 Meter größer oder ist man dann der Superstar oder spielt das gar keine Rolle? Oder?
Ich bin jetzt 1,60 Meter. Ich weiß nicht, wie groß ich damals war. Also. nein, also es geht immer weiter. Und also ich bin schon sehr perfektionistisch und anspruchsvoll, was sowas angeht. Für mich geht es immer besser und es gibt immer noch was Neues zu erreichen. Es freut mich sehr, wenn sich meine Freunde und Familie unterstützen mich immer sehr bei all meinen musikalischen Reisen und Plänen. Und alle freuen sich sehr für mich. Und das ist das Wichtigste, dass es allen gefällt, was ich mache, auch meinen aktuellen Fans, dass ich so tolles Feedback bekomme. Aber man geht da nie mit so hohen Nase und sagt, hier, so toll bin ich.
Hohe Nase vielleicht nicht, aber ist es nicht so, ich meine, das ist jetzt schwer zu beantworten für dich, weil du hast ja nun mal das Ganze gewonnen und hast davor auch die guten Plätze geholt, aber man muss sich ja auch, also Erfolg führt ja dann auch ein Stück weit dazu, dass man weiter dran bleibt. Stell dir mal vor, du 1. Platz wäre irgendwer anderes gewesen und 2., 3., 4., 5., 6. auch irgendwer anderes gewesen. Du hättest also irgendwie Platz 42 geholt und hättest bei einem anderen Wettbewerb auch irgendwie Platz 30 geholt. Ist es dann nicht trotzdem so, dass man diese Erfolge dann auch gerade in der Kindheit oder in der Jugend dann braucht, um dann auch weiter am Ball zu bleiben? Also hättest du deinen Weg jetzt auch weiter so gegangen mit der Überzeugung und mit dem Ehrgeiz, wenn das alles nicht funktioniert hätte? Ich weiß, sehr theoretische Frage, aber vielleicht weißt du trotzdem meine Antwort.
Das kann ich nicht so ganz beantworten, weil das ist mir ja nicht so passiert ist. Mhm. Natürlich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du willst darauf hin, dass natürlich, wenn man irgendwo einen Preis gewinnt, ich wurde ja auch hier mittlerweile in Deutschland, jetzt die letzten 2 Jahre, habe ich den ersten Preis als beste Musical-Sängerin, den zweiten Preis als beste Schlagersängerin beim Deutschen Rock- und Pop-Preis bekommen, 2 Jahre hintereinander, Finalistin in beste Sängerin. Die Hauptkategorie. Natürlich gibt es eine Motivation, weiterzumachen und vor allem, wenn man eben nicht den ersten Platz bekommt, denkt man, da gibt es noch Potenzial. Mhm. Aber was mir für immer in Erinnerung geblieben ist, ist noch ein Wettbewerb, da waren wir dann quasi, bevor es losging, hat die Jury sich vorgestellt und so ein kleines Konzert gemacht. Und eine Jurymitglied hat dann auch eine Rede gehalten und hat gesagt, Leute, egal wie ihr aus diesem Wettbewerb rauskommt, ich möchte euch eins mitgeben. Ich habe in meiner Jugend an Hunderten von Wettbewerben mitgenommen. Ich habe keinen einzigen in meinem Leben gewonnen. Und jetzt, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Oper er der Solist war, aber in einer ziemlich berühmten Oper in Europa war er als Solist eingestellt, ziemlich erfolgreicher Musiker. Und es hat mich komplett, es hat damals, ich war glaube ich auch noch 11 oder 12, es hat mein komplettes Verständnis von Wettbewerben verändert, weil ich sage auch immer, vor allem so Sendungen auch im Fernsehen wie, keine Ahnung, The Voice Kids, ich weiß es noch selber, als Kind nimmst du das alles so ernst, wenn dir jemand sagt, hier, keine Ahnung, kriegst keine Platzierung oder so, nimmst du das voll ernst, so persönlich, so nach dem Motto, so ja, ich habe das nicht gut geschafft. Aber in Wahrheit, also das muss man ehrlicherweise sagen, natürlich ist es eine gewisse Bestätigung für dich als Musiker, aber es liegt an so vielen Faktoren, wie du dich an dem Tag gefühlt hast, ob das der richtige Song war, ob die Jury gerade, sorry, aber ob die gerade Hunger hatten oder müde waren, ob die sich gerade schon 10 oder 100 Songs angehört haben. Es liegt immer an so vielen Faktoren und wie die heute drauf sind. Bei dem einen Wettbewerb kriegst du den einen Platz, bei dem anderen gar keinen. Und das möchte ich immer vor allem so jungen Künstlern aus meiner Erfahrung ein bisschen mitgeben, dass man einfach immer weitermachen soll. Wenn es der erste Platz geworden ist, super, wenn nicht, auch gut. Man hat die Erfahrung gemacht.
Ja, es muss natürlich auch immer so ein bisschen die richtige Person auch irgendwie zur richtigen Zeit sein. Ich möchte das jetzt nicht so hundertprozentig vergleichen, aber man kennt das ja oft bei Schriftstellern oder bei Malern. Das ist natürlich eine Kunst, die auf Musik ist wahrscheinlich oftmals sehr viel schnelllebiger, aber es gibt ja sehr viele Künstler, die Zeit ihres Lebens gemalt haben und nichts verkauft haben und die jetzt nach ihrem Tod oder 100 oder 150 Jahre später hängen die Bilder in irgendwelchen Museen und sind 200, 300, 400.000 Euro wert. Aber das Bild hat sich ja im Laufe der Zeit nicht geändert. Es war ja früher genauso gut, wie es heute ist. Nur jetzt wird es halt ganz anders wahrgenommen. Das ist so ziemlich interessant irgendwie. Das passt ja da so ein bisschen in die Richtung. Ja, spannend. Spannende Kindheit. Wann bist du nach Deutschland gekommen?
Mit 12.
Also quasi relativ nah an diesem Wettbewerb dran. Hast du denn in der Schule auch Deutsch gelernt?
Nee. Ich sage immer, ich kam dann das erste Mal hier in die Schule zum Anmelden. Ich konnte nur ja, nein. Ich habe extra gelernt, bis 10 zu zählen und konnte mich vorstellen, wo ich herkomme. Das war es dann auch. Das war echt witzig, die ersten Monate.
Aber es muss doch ein totaler Kulturschock sein, mal ganz weg von Sprache, dass man mit 12 Jahren, gerade in dem Alter, Stichwort Pubertät, ich will es jetzt nicht so weit ausführen, dann wirklich nicht nur einfach mal von Düsseldorf nach Köln zieht, was auch eine Grenzerfahrung ist natürlich, sondern wirklich von Russland nach Deutschland zieht. Also Sprache, Kultur, wie erlebt man sowas mit 12 Jahren?
Ich muss sagen, ich habe selber sehr oft darüber nachgedacht, weil wenn man, sage ich mal, 12 ist und man hat ja die Entscheidung selbst nicht getroffen, umzuziehen, sondern man ist, sage ich mal, von den Eltern wird es mitgeteilt, so, wir ziehen um. Mhm. Und irgendwie, ich wusste es auch schon ein paar Jährchen vorher, dass passieren kann. Also wir sind ja, warum sind wir umgezogen, ganz kurz, weil wir sind ja quasi so die Russlanddeutschen, die Spätaussiedler. Und quasi mit deutschen Vorfahren hatten wir dann die Möglichkeit, hierher zu kommen. Und meine Eltern haben dann die Entscheidung getroffen, wir versuchen es mal und wenn es nicht passt, können wir immer sozusagen zurückkommen. Und dann macht man da einfach mit und man ist einfach in der Situation und du hast eigentlich nicht so viel Wahl, als die Sprache zu lernen, dich hier zurechtzufinden und irgendwie klarzukommen. Ich muss sagen, erst als es alles, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, vorbei war, erst als ich so 1,5 oder 2 Jahre schon hier gewesen bin, mich schon ziemlich gut auf Deutsch verständigen konnte, endlich aufs Gymnasium gekommen bin, weil zuerst wurde ich da gar nicht angenommen, weil ich eben da ankam und gar kein Deutsch sprechen konnte. Und die haben mir gesagt, du, nebendran ist eine Realschule, die haben eine Intensivklasse. Und das war mir aber irgendwie ziemlich wichtig. Ich habe mich da echt dran gehalten. Ich habe dann ein halbes Jahr später gesagt, so, jetzt können Sie mich verstehen. Darf ich jetzt bitte aufs Gymnasium?
Das ist wieder dieser Ehrgeiz im Endeffekt, ne? Ja.
Ja, weil eigentlich hätte ich ja 1 Jahr in der Intensivklasse sein sollen und dann dieses Schuljahr wiederholen und das hat mir so gar nicht gepasst. Genau, und dann hat es zum Glück auch geklappt. Ich habe riesen Unterstützung von meiner Lehrerschaft bekommen und auch meinen Klassenkameraden. Ich wurde wirklich, also es ist wirklich sehr wichtig am Anfang, wenn die Leute versuchen, dich zu verstehen, weil du kannst ja manchmal einfach nicht sagen, was du willst oder was du meinst und helfen dir, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und erst später, ein paar Jahre später, habe ich realisiert, wie schwierig es eigentlich war, weil ich wirklich sehr oft, ich habe einfach vielleicht nichts gesagt oder so, weil ich nicht wusste, wie ich mich ausdrücke. Und ich hatte da gleich am ersten Tag in der Schule, in der Intensivklasse, meine auch bis jetzt sehr gute Freundin kennengelernt. Ich kam dann rein mit meinem Papa, habe mich vorgestellt, so, hallo, ich bin Marie und ich komme aus Russland. Und die so, ja, ich bin nicht mehr die einzige Russin hier. Und das war der Moment, seitdem haben wir uns befreundet. Die hat mich über alles aufgeklärt und hat mir alles gezeigt, hat mir die ganzen Russen in der Schule vorgestellt. Und ja, also auf jeden Fall, das erste Jahr war ich auch hauptsächlich mit russischen Kindern befreundet, weil ich kann mich ja sonst nicht verständigen, ja, ich kann mich ja nicht unterhalten. Und es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich zurechtzufinden, weil ich glaube, wenn ich zumindest, also es war eine tolle Zeit, wir hatten schon eine tolle Zeit und mir wurde alles gezeigt und wir haben eigentlich jeden Tag nach der Schule auch was gemacht und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich die nicht getroffen hätte.
Ist ja jetzt schon fast ein bisschen eine politische Frage an der Stelle, weil du hast gesagt, du wolltest dann auch aufs Gymnasium und du hast da auch richtig Gas gegeben und das war so dein Anspruch. Wurdest du denn aber auch von der Schule an für sich gefördert, was das angeht? Oder sagst du, hätte ich selber nicht diesen Willen gehabt, diesen unbändigen Willen, dann wäre ich da in der Realschule, sage ich zum Beispiel mal, geblieben. Also muss man da schon selber diesen unbändigen Willen haben oder fördert einen die Schule auch, hey, die Person, die kann kein Deutsch, die hat aber was drauf, die hat aber was auf dem Kasten, wir sehen das, wir fördern sie und weil das ist eine Sache, die ja auch oft gestellt wird, ob die Schulen auch die Kinder genug fördern, besonders wenn die Kinder eingewandert sind.
Ich mag mich eigentlich zu politischen Sachen nicht äußern, aber ich finde, das ist gar keine politische, also ich weiß nicht, inwiefern das politisch ist. Ich sage dazu nur so viel. Als ich dann wechseln wollte, stand die Frage, dass ich eine zweite Fremdsprache nehmen muss. Und für mich war es eigentlich ganz klar, dass ich dann Französisch nehme, weil ich es in Russland auch als zweite Fremdsprache hatte. Mhm. Und dann wollte ich aber mit meiner Deutschlehrerin sprechen in der Realschule, die auch Französisch unterrichtet hatte. Und sie hat mich wirklich knallhart 10 Minuten versucht, davon zu überzeugen, dass ich es gar nicht brauche, dass ich doch bis zur 10. da bleiben soll, Abschluss machen soll und wenn ich dann noch aufs Gymnasium möchte, wechseln. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Also, aber das war wirklich eigentlich die einzige Situation. Aber die hat wirklich, die dachte, ich habe sie nicht verstanden. Sie hat es mir 3-mal gesagt, dass ich ihrer Meinung nach lieber erstmal Realschulabschluss machen soll. Und aber ansonsten, ich habe eine sehr tolle Schulleiterin gehabt. Sie hat sich wirklich drum gekümmert, als ich dann gesagt habe, es wäre mir sehr wichtig, ich möchte es gerne versuchen. Hat sie dann wirklich mit dem Gymnasium, es war nebendran, dann auch rausgehandelt, dass ich eine Probewoche, wo haben Sie das, glaube ich, genannt? Es waren 2 oder 3 Wochen. und dann wollten die halt gucken, wie ich mich da zurechtfinde und wie das klappt. Und das hatte soweit geklappt, von daher. Aber schön. Also sonst, ich hatte auch eine Mathelehrerin, die hatte russische Vorfahren, die hat mir dann immer sehr viel auf Russisch nochmal erklärt. Ja,
was ein Glück, ne? Was ein Glück.
Ja.
Ja, schön. Man ist dann auf einer neuen Schule, man ist in einem neuen Land, man muss eine Sprache lernen. Das ist auch dann eigentlich der richtige Anlass zu sagen, nee, also Gesang und Tanz lasse ich erstmal sein. Es sind andere Sachen, die beanspruchen mich jetzt. Ja, ich weiß es, aber es ist eine ganz ketzerische Aussage. Also wäre doch der Anlass gewesen, nee, ich habe jetzt so viel um die Ohren. Ich muss neue Freunde finden, ich muss eine neue Sprache lernen. Da ist jetzt einfach mal keine Zeit mehr.
Nein, du hast sofort weitergemacht.
Ich habe mit 14 Jahren habe ich einen YouTube-Kanal gemacht. Und zwar habe ich auf Russisch vom Leben in Deutschland erzählt.
Gibt's denn noch den Kanal?
Ja.
Wird verlinkt in den Shownotes.
Oh Gott. Oh Gott, ich habe richtig Angst, da reinzuschauen, weil ich es eigentlich super lustig finde, was ich da erzähle. Aber da gibt es 2 Videos. Einmal, wie ich Deutsch gelernt habe und zweitens, wie die russische Schule sich von der deutschen unterscheidet. Die scheinen anscheinend spannend zu sein und haben immer noch super viele Klicks. Und da habe ich sofort, ich fand es einfach so richtig wertvoller Tipp an alle, die eine Sprache lernen wollen. Nicht nur, also ich bin absolut nicht jemand, der sich hinsetzt und sagt, so, das lerne ich jetzt mal. Das funktioniert gar nicht. Ich glaube, am meisten habe ich die Sprache gelernt, eben als ich habe mich dann gleich in die Hip-Hop-AG mit meiner Freundin eingeschrieben in der Schule und in den Chor. Wisst ihr, wie lustig es war, als du in der Musikschule im Chor bist? Da waren auch schon so, also keine 12-Jährigen, sondern 20-, 30-jährige Studentinnen auch mit dabei im Chor. Und dann sagen die, ja, an dieser Stelle müssen wir einatmen. Und ich so, was ist einatmen? Ich kenne dieses Wort nicht. Und dann hat mir der ganze Chor erklärt, was einatmen ist. Okay. Und dann haben die alle so...
Ja, Vokabeltraining, ja.
Genau. Und ich glaube, hier habe ich am meisten gelernt, weil es eben... In Prozess, weil in der Schule, du sitzt da und hörst zu. Zu Hause sitzt du da und mit deinem Wörterbuch und versuchst ein Wort zu lernen. Wenn du etwas machst, dann machst du es aktiv und tauschst dich aus. Und das ist mein größter Tipp, wenn ihr irgendwas lernen wollt. Einfach aktiv sein und Hauptsache reden trauen, weil man hat ja Angst, was Falsches zu sagen. Ja. Man merkt ja sowieso, ich bin gesprächig. Als ich kein Deutsch konnte, war es nicht besser.
Ist übrigens immer gut, wenn man einen gesprächigen Podcast-Gast hat. Das kannst du uns glauben. Du hast jetzt gerade was gesagt, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, damit ich das nicht vergesse, weil das will ich gleich auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Aber vorher würden wir gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Okay. Das Spiel heißt, es ist kein schlimmes Spiel. Das Spiel heißt, es ist ein Entweder-Oder-Spiel, A oder B. Also ich sage dir 2 Begriffe und du sagst jetzt entweder den einen oder den anderen. Also mal als Beispiel, Hund oder Katze?
Katze.
Genau, das war genau, du hast das Prinzip anscheinend verstanden, sehr gut.
Eigentlich falsche Antwort, aber gut.
Genau, es geht halt darum, es gibt kein richtig oder kein falsch natürlich, es geht nur darum, relativ schnell zu antworten, also jetzt nicht irgendwie dir zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal 10 Minuten Pause, weil ich jetzt überlegen muss, ob ich Hund oder Katze sage. Okay. Wir haben insgesamt, das geht relativ schnell, habe ich hier 30 Fragen und wir sagen immer, hey, manchmal gibt es vielleicht eine Frage, die der Gast nicht beantworten will. Ich habe hier eine Frage drauf, da bin ich mir relativ sicher, dass du sie nicht beantworten willst. Deswegen sagen wir immer, der Gast kann natürlich auch weiter sagen. Bei, sagen wir mal, 4 Fragen. Es sind ganz unkritische Fragen. Also du musst da jetzt keine Angst oder so haben, wirklich nicht. Aber also manchmal
ich weiß nicht, was das für Fragen sind. Vielleicht brauchen manche Fragen auch eine Erläuterung, aber ich mach das einfach mal kurz.
Mach das einfach mal. Wenn du eine Erläuterung brauchst, dann sagst du halt weiter oder dann sagst du, ich weiß nicht, was es ist. Ich sage einfach mal das Erste und das Zweite. Der Herr Vogel zählt mit. 4-mal, Herr Vogel.
Jawohl.
So, wir fangen mal an. Snooze oder aufstehen?
Snooze.
War anscheinend schon schwer. Fernsehen oder Netflix?
Netflix.
Bei Rot oder bei Grün?
Grün.
Großhochzeit oder im kleinen Kreis?
Mittlerweile glaube ich klein.
Helene Fischer oder Andrea Berg?
Weiter.
Hat, glaube ich, Kevin Bryan Smith auch, konnte ja auch nicht beantworten.
Was ist denn an dieser Frage so heikel?
Ja, weiß ich auch nicht. Das war in meinen Augen noch nicht keine heikle Frage. Immer wieder sonntags oder ZDF Fernsehgarten?
Weiter. Beides. Okay, gibt's die?
Nee, was war das Zweite?
Ozean oder Berge?
Ozean.
Musik hören oder Musik machen?
Musik machen.
Tag oder Nacht?
Nacht.
Glück oder selbst erarbeitet?
Wahrscheinlich selbst erarbeitet.
Es muss ja auch nicht immer auf deine eigene Biografie sein. Das ist ja auch, dann kann ja auch.
Ja, eben, gut, das ist ja die Frage, was man bevorzugt oder wie es im echten Leben abläuft.
Herz oder Kopf?
Herz.
2 Wochen ohne Handy oder 2 Wochen ohne Süßigkeiten?
Oh. Ich nehme meine Süßigkeiten. Zur Zeit passt das.
Couch oder Bett?
Bett.
Sport oder kein Sport?
Ist auch gerade so. Aber wenn ich schon auf Süßigkeiten verzichten kann, kann ich auch auf keinen Sport verzichten. Ich nehme Sport.
Sport dann. Joggen oder Fitnessstudio?
Oh, Joggen im Fitnessstudio.
Auf dem Laufband. Wein oder Bier?
Wein.
Ich habe jetzt mal das Klischee rausgelassen, habe nicht Wodka oder ähnliches gesagt. Klassik oder Techno?
Klassik.
Klassik oder Hip-Hop?
Klassik.
Geld oder Ruhm?
Ruhm.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Tiefkühlpizza oder Lieferservice?
Tiefkühl.
Das kann weg. CD oder Spotify?
Spotify.
Sparen oder Geld ausgeben?
Hälfte,
ich will Hälfte. Sparen, aber ich gebe Geld aus. Ja. Unmöglich.
Hälfte, Hälfte.
Also weiter.
Ja.
Yeah. Haben Sie fast geschafft. Wie viel haben wir denn, Herr Vogel?
3 weiter haben wir.
Wir haben noch
und die Fragen. Heikle kommt noch.
Wir haben noch
kriege ich Minuspunkte, dann nehme ich ausgeben.
Sarah Connor oder Yvonne Katterfeld?
Weiter.
Nein, okay.
Dann ist die Heikle schon mal safe.
Intelligenz oder Schönheit?
Intelligenz.
1 Million Instagram-Follower oder 100.000 Euro?
Mit 1 Million Instagram-Follower kann man bestimmt 100.000 Euro kriegen. Ich nehme die Follower.
Das ist sehr genau. Du hast einen Wunsch frei. Ich wünsche mir 100 Wünsche. Und jetzt kommt die letzte Frage. Und jetzt müssen wahrscheinlich, Herr Vogel, ich sehe das jetzt schon kommen, ihr einen weitergeben, weil sonst springt sie aus dem Podcast raus. Ja. Trump oder Putin?
Oh Gott.
Oh, also jetzt ist auch die Frage, in was jetzt?
Ja.
Aber ich nehme mal Putin und hoffe, dass alles nachvollziehen können.
Aber schau mal, und die Frage hat sie beantwortet. Aber bei Immer wieder Sonntags oder ZDF-Fernsehgarten konntest du nicht sagen. Hast du Angst, dass wenn du immer wieder sonntags sagst, dass du nicht in den ZDF-Fernsehgarten eingeladen wirst?
Nein, aber warum muss ich denn eins aussuchen, wenn ich beides mir anschauen kann? Es läuft ja gleich hintereinander oder noch besser an beiden teilnehmen.
Vielleicht hast du ja einfach einen Favoriten. Das heißt ja nicht, dass man den anderen schlecht findet und da nicht guckt.
Nee, ich finde, beide Sendungen haben so einen besonderen Flair und ich weiß gar nicht. Also ich muss da an diesem Punkt zugeben, dass ich eigentlich gar nicht so viel deutsches Fernseher selber schaue. Ich bin lieber im Fernsehen.
Yeah.
Deswegen auch Geld oder Ruhm. Du warst ja bei Immer wieder Sonntags, im ZDF-Fernsehgarten warst du ja noch nicht. Soweit ich weiß, oder du warst da sehr versteckt, dass man dich nicht hat sehen können.
Wir waren im
Traum.
2018 warst du da, ne?
Genau.
Wie kam das?
Oh, das war auch so ein Zufall des Lebens. Also mein Gesangslehrer ist auch ein Komponist und arbeitet auch mit einem Plattenstudio zusammen. Und ursprünglich sollte ich eine Demo-Version von einem Song einsingen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann kam aber später die Idee auf, und das, beziehungsweise mir wurde dann mitgeteilt, dass es so toll geworden ist. Und hey, hier gibt es so eine Sendung, die brauchen Sommersongs und das wird perfekt passen. Und hättest du denn nicht Lust, dass wir das mal da einsenden? Und das war für mich eine absolut krasse Überraschung, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich gebe auch offen zu, ich habe die Sendung vorher nicht gekannt. Ich bin nicht hier geboren, ich gucke kein deutsches Fernsehen. Und auch Schlager ist für mich, sage ich mal, seitdem ich hier bin, eine neue Musikart. Das gibt es ja in Russland so nicht. Ich bin wirklich selber sehr, sehr fasziniert. Ich habe mich in der Musik jetzt in Deutschland wiedergefunden. Und damals war es, aber vor 2 Jahren war das für mich alles noch ganz, ganz neu. Und ich habe mich erst dann in alles reingehört. Und aber die Tatsache, dass ich meine erste Single rausbringen darf mit 18 Jahren und gleich dann in, also ich musste mich ja dann bewerben und alles und dann kam ich da rein, das war unglaublich. Also mit 18 Jahren gleich mit erster Single bei Immer wieder sonntags, das ist ein Riesenschritt vorwärts. Also eine eigene Single war schon ein Kindheitstraum, was damals wirklich unerreichbar für mich erschien.
Und dann noch bei Immer wieder sonntags. Und es ist immer noch abrufbar. Man kann sich es auch immer noch angucken. Es wird, glaube ich, auch immer noch angeschaut. Ich habe es jetzt vorhin auch noch mal angeschaut, in Vorbereitung wiederholt.
Ja, es gibt es auf YouTube und auf Facebook, glaube ich, auf der Immer wieder Sonntagsseite. Aber wirklich, also 2 Kindheitsträume, einmal eine eigene Single rauszubringen und im Fernsehen zu sein, wurden gleichzeitig mit 18 wahr. Und seitdem, sind die Träume auch größer geworden.
Ja, die Träume wachsen natürlich dann auch mit den Erfolgen. Ne?
Wenn der Schlager dann für dich eher so eine Neuerfahrung war, waren denn da in der Show auch Leute, die du überhaupt kanntest? Oder liest du an die Helene Fischer vorbei und hast gedacht, ja, die putzt dir wohl. Entschuldigung. Das ist,
ich bin ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe mich voll vorbereiten müssen. Ich habe mich voll informiert, weil, wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen. Ich war dann einmal vor einem Jahr, ich habe an einer Gala gesungen und dann wurde mir gesagt, ja, also das ist ganz toll bei uns, da treten so Leute auf. Das wird seit 8 Jahren von Oliver Pocher moderiert. Ich so, so du kennst doch Oliver Pocher. Ich so, nein. Und also so Sachen passieren mir wirklich und ich gebe es auch offen zu, ich muss mich wirklich oft erkundigen. Mittlerweile bin ich voll auf dem Laufenden. Aber noch vor 2 Jahren war es für mich alles ganz neu. Also ich musste wirklich googeln, wer Andy Borg, Madeleine Villas, Björn Landberg, Stefan Ross und all diese Leute waren. Ich gebe es offen zu, ist mir ein bisschen peinlich jetzt.
Nee, muss es ja nicht.
Aber vor 2 Jahren war es wirklich, also ich muss wirklich gucken, wer kommt in der Sendung, damit ihm ja eben sowas nicht passiert. Das wäre echt.
Also irgendwie so Bilder der Leute ausschneiden und dann irgendwie so die Namen zuordnen. Wer war das jetzt nochmal? War das jetzt Oliver Pocher oder war das Andy Borg?
Nein, aber das war wirklich super toll. Weil man hat ja auch Zeit, man ist ja schon am Samstag da zum Proben und ich konnte mich auch mit einigen unterhalten und ich habe wirklich so tolles Feedback bekommen, es ist unglaublich, ich habe mich so gefreut, weil einerseits, wenn dir ein Fan oder Zuschauer sagt, hey, das war ein toller Auftritt und andererseits, wenn dir ein Kollege, der schon erfahren im Geschäft seit Jahren ist, sagt, hey, das sah aber echt professionell aus, wie alt bist du nochmal? Das bedeutet einem echt viel, wenn man das erste Mal da ist. Und ich habe auch tolle Bilder dann auch mitgebracht. hat mich auch sehr gefreut, mal den Villas dort kennenlernen zu dürfen. Haben uns auch ein bisschen ausgetauscht. Und ja, Andy Borg war echt nur kurz da, aber ein Bild habe ich.
Und ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert. Feuerherz waren da?
Feuerherz war da, die Mädels von die
das jetzt ist leider schlechter stehen, der Vogel. Sie weiß das doch alles. Sie hat das doch alles gelernt. Sie weiß doch, wer da war.
Bitte mal die Namen der Band Feuerherz. Alle bitte mit Geburtsdaten.
Oh, da werde ich jetzt den Test nicht bestehen. Hallo Leute, als ich 15 war, wusste ich nicht mal, wer Justin Bieber ist. Also ich bin da echt irgendwie immer, ich bin da immer ja, hinterher. Aber, ich weiß man, nicht.
Aber wenn man weiß, wenn man jetzt weiß, wer Andy Borg ist, dann spielt Justin Bieber, denke ich, auch keine Rolle, oder? Nee. Also, Entschuldigung, das. Und ja,
klar, Quatsch, war auch da. Heutzutage macht er eigentlich auch ziemlich coole Sachen. Aber auch die Lichtblick-Mädels waren da. Ich habe die auch noch später einmal in Mainz nochmal live gesehen. Ja, war echt eine coole Sendung, wo ich dabei war.
Ja, es wirkt ja immer so ein bisschen bei Immer wieder sonntags wie so ein Familientreffen.
Ja, das ist auch so.
Also es wirkt so heimelig und ja, wir haben uns hier von zufälligerweise auf der Bühne getroffen. Es sind zufälligerweise ist auch Publikum da. Ja, dann singen wir doch einfach mal. Also das meine ich im Positiven. Es ist wirklich, es wirkt alles sehr familiär. Es wird alles, wir verstehen uns, wir haben Spaß. Und das ist tatsächlich auch hinter der Bühne so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, bei Musikern ist ja sowieso so, solange man mehr als nur für den Auftritt da ist und Essen und Kaffee da hat, da fühlt man sich schon wie zu Hause. Und Essen gab es genug hinter der Bühne, das kann ich euch verraten. Und da haben sich natürlich alle auch versammelt. Und ist echt, auch wenn man nur, sage ich mal, für eine Sendung jetzt für einen Auftritt da ist, fühlt man sich da gleich, als wäre man da schon, keine Ahnung, 10 Mal gewesen und all die Leute schon gekannt. Also ich finde es wirklich toll, wie sehr, wie man da empfangen wird, auch ich als Newcomerin dann quasi gleich wie, wie Kollegen. Und das finde ich toll.
Seit wann hast du eigentlich deinen Instagram-Kanal?
Seit ein paar Tagen vor dem Auftritt bei Immer wieder sonntags.
Ja, war das dann auch extra ein paar Tage vorher gemacht?
Tja, das
würde ja irgendwie Sinn machen. Also das, ich würde so machen.
Für den Ruhm.
Das hing mit ein paar Faktoren zusammen. Also wie gesagt, ein Monat vor der Sendung circa hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich in einem Monat überhaupt eigene Single rausbringen werde und erst recht nicht, dass ich im Fernsehen damit auftreten werde. Ich war ja quasi, klar, ich war das Mädchen, was immer gesungen hat und was auf jeden Fall irgendwann mal auch auf großen Bühnen stehen möchte und Musik macht. Ich war mitten in meinem Abi und dann bringe ich auf einmal eigene Musik raus und bin im Fernsehen eingeladen. Natürlich war das dann ein Grund, sich eine Seite zu erstellen. Dann kam auch die Marie Winter Facebook-Seite und Instagram-Seite. Und alles sehr kurzfristig, weil man kriegt auch ziemlich kurzfristig Bescheid, dass man da wirklich auch kommt. Ich glaube, 1,5 Wochen vorher wird mir gesagt. Und ich so, okay, schnell Choreo üben, ein Kleid aussuchen.
Und dann hast du wahrscheinlich dann auch nach dem Auftritt super viel Feedback bekommen bei Instagram.
Ich sag immer, das ist ein super lustiges Zufall, aber wer ganz aufmerksam mein Auftritt-Video auf YouTube geguckt hat, hat da bestimmt jemanden im Publikum entdeckt, und zwar die aktuelle Sommerhit-Königin, die Pauline. Die war damals bei meinem Auftritt dabei.
Aha.
Und das finde ich echt, also das ist, ich habe damals dann auch von einem sehr lieben Mädchen einen Kommentar bekommen, dass ihr mein Auftritt sehr, sehr gut gefallen hat und dass sie es toll fand. Dann habe ich auf ihrem Instagram-Kanal geschaut und ich dachte mir so, wow, ey, die kann selber richtig gut singen, ist wohl eine Französin. Und die hat sehr viele Bilder von Immer wieder sonntags. Ich habe das so verstanden, dass die da nicht weit weg von wohnt. Und echt gerne, das hat sie ja auch selber, glaube ich, in einem Interview erzählt, dass die da gerne auch immer zugeschaut hat. Und dann, als ich dieses Jahr sie auf der Bühne gesehen habe, dachte ich so, Moment, ich kenne sie aber irgendwoher. Und dann habe ich irgendwann selber, irgendwie dachte ich so, ich habe es aber irgendwie im Kopf. Und dann habe ich meinen Auftritt bei Immer wieder Sonntag selber nochmal nachgeschaut. Und da habe ich sie gesehen, Pauline mit ihrer Mama saßen wirklich im Publikum bei meinem Auftritt und kamen sogar quasi in die Aufnahme mit rein. Und es gab wirklich Feedback, vor allem auch als Kommentare. Und das bedeutet einem natürlich sehr viel, wenn Leute sich nicht nur deinen Auftritt anschauen, sondern auch wirklich sich die Zeit nehmen, auf deine Seite zu gehen und dir einen Kommentar dazulassen, weil ich finde es immer bewunderlich, dass sich die meisten Leute, also nicht die meisten, das hört sich jetzt falsch an, aber ich finde es immer so mit Kommentaren im Internet ein bisschen kritisch, weil manchmal gibt es Leute, die nehmen sich Zeit, um ein negatives Kommentar zu schreiben, aber es gibt gegenseitig viel, viel, viel mehr Leute, die das gut finden, die sich anschauen und aber nichts schreiben. Und deswegen sage ich immer, ey Leute, wenn ihr irgendwas gut findet, das bedeutet jemanden, der etwas überhaupt schafft im Internet, egal was es ist, ein Song, ein Video, ein Podcast, egal was, es ist so, so wichtig, diesen Support zu spüren und zu spüren, dass es jemandem gefällt und dass jemand Spaß macht. Und deswegen, wenn ihr was Gutes zu sagen habt, sagt immer, weil ich habe so viele jetzt auch Geschichten. Mich hat es irgendwie, ehrlich gesagt, ich sage selber, ich wundere mich langsam, warum ich keine negativen Kommentare bekomme, was ist da schief, weil irgendwann, also es kommt einfach, es gehört irgendwie heutzutage dazu, also es ist normal und konstruktive Kritik finde ich super, ich will mich ja verbessern, aber manchmal denke ich mir echt, was denken sich die Leute, und ich finde das Thema auch super, super wichtig, deswegen, wenn ihr was Gutes zu sagen habt, macht es.
Ja, das ist ein schöner Appell, wirklich.
Das stimmt tatsächlich. Ne? Es ist ja nicht umsonst so, dass es das Wort, das Wort Shitstorm zwar gibt, aber es gibt nichts, kein Wort für das Entgegengesetzte eigentlich so. Ne? Also mal, dass einer komplett gefeiert wird mit einem Flowerstorm meinetwegen. Dafür gibt's einfach kein, dafür gibt's einfach kein Wort. Ne? Aber das Wort
Shitstorm gibt's. Das wurde schon geformt, das ist Love Storm tatsächlich.
Love Storm, okay.
Das wollte ich gerade sagen, es ist halt nicht wirklich gebräuchlich, ne? Also, aber vielleicht einfach mal ein Appell, Hashtag Love Storm.
Genau.
Ja, wirklich, also zumindest bis jetzt auf YouTube, wenn ich mir meine Statistik angucke, bin ich echt selber überrascht, weil ich habe halt vor kurzem ein paar Geschichten mitbekommen, wo es mich halt total mitgenommen hat, weil es hört sich gerade irgendwie vielleicht mich und meine Musik kennen und wissen, wie es bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen aussieht, falsch, wenn ich mich hier jetzt über negative Kommentare beschwere. Aber es hat mich einfach irgendwie total mitgenommen, dass irgendjemand, also ich gucke mir zum Beispiel das Video an und denke so, das ist richtig gut, und gleichzeitig, ich weiß nicht, wo die ganzen, keine Ahnung, Dislikes und negativen Kommentare herkommen. Ich denke mir einfach, es muss sich ja jemand hingesetzt haben, sich die Mühe gegeben haben. Ich finde es echt krass.
Naja, es ist einerseits, es ist ja tatsächlich so, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben es gerade nochmal gesagt, also negative Kommentare gehen den Leuten irgendwie leichter von der Hand als mal ein Lob, was ja auch irgendwie viel so ein bisschen, also zumindest was über die Gesellschaft irgendwie aussagt, finde ich immer, dass es einfacher ist, irgendwie auf einen draufzuhauen, als einen zu loben. Andererseits ist natürlich ein negativer Kommentar auch immer ein Zeichen dafür, dass sich einer mit dir beschäftigt hat, und das allein sagt ja auch schon etwas aus. Denn schreibe ich einen negativen Kommentar zu irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert, was ich mir überhaupt nicht angucke, ja wahrscheinlich auch eher nicht. Von daher kann man vielleicht auch aus den negativen Kommentaren etwas Positives ziehen für einen selbst. Bevor wir gleich mal zu deiner aktuellen Single kommen, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast gesagt, dass du im Schlager, also du kamst nach Deutschland und kanntest ja keine deutsche Musik, auch internationale Musik, zumindest Justin Bieber kanntest du nicht. wie war da dieser Prozess? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie hast du dich in deutscher Musik wiedererkannt? Denn ich kann mir vorstellen, als du nach Deutschland gekommen bist, war wahrscheinlich in deiner Klasse, die haben wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt alle Schlager gehört. Du hast wahrscheinlich zuerst mit anderer deutscher Musik bist du in Berührung gekommen, ne? Mit Justin Bieber zum Beispiel. Das ist keine deutsche Musik, aber zumindest Musik, eine Musik, die man in Deutschland auch viel hört. Oder ich weiß es nicht, Mark Forster oder wem auch immer.
Ja klar, ich habe sehr viel auch englische Popmusik gehört. Ich habe von zu Hause auch sehr viel russische Musik gehört. Und deutsche Musik habe ich vorerst gar nicht gehört, weil ich habe es, okay, Englisch habe ich auch nicht komplett verstanden, aber Deutsch habe ich so erstmal gar nicht verstanden und habe ich ja auch nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt hören? Ich habe mir von meinen Eltern ein Radio anschaffen lassen und ich habe es mir, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die in meinem Alter noch Radio hören, aber ich mag das voll gerne. Ich finde, ich bin dann immer so up to date, was die aktuellen Songs angeht und was die News angeht. Immer wenn ich Auto fahre, höre ich Radio. Ich hab vorher, glaube ich, Spotify gesagt oder CD. Das ist auch so eine Frage für mich gewesen, weil ich besitze zwar, ich glaube, eine einzige CD, aber ich habe auch kein Spotify.
Welche CD ist es?
Es ist von meiner sehr guten Freundin Alena Neubert. Sie hat ihre erste Musical-CD rausgebracht und Ich habe auch mit ihr zusammen ein Musical gesungen und war dann bei ihrer CD-Premiere quasi im Geschäft dann mit dabei. Bei ihrer Autogrammstunde habe sie unterstützt. Natürlich habe ich mir die CD mit einem Original-Autogramm geholt. Genau. Aber an sich, also was sowas angeht, bin ich eigentlich ziemlich digital und minimalistisch unterwegs. Also wenn ich mir Musik anschaffe, dann digital, obwohl es auch halt, also viele Musiker sagen ja, Leute, holt euch CDs von Streams, bringt uns halt nicht viel. Und ich finde es krass, dass manche Fans das wirklich auch machen, nicht weil die CDs mögen, sondern um die Künstler zu unterstützen. Aber ich sag mal so, die Welt verändert sich und ja, man muss sich neue Sachen einfallen lassen, sich mit dem Wind ein bisschen treiben lassen und ich finde es ja toll, dass es sich entwickelt und weiterkommt und bin sehr, sehr überrascht, wie das Musikbusiness verändert sich gerade komplett. Also ich bin echt gespannt, wie es in 10 Jahren aussehen wird, vor allem jetzt nach Corona. Bin ich mal gespannt, was das alles wird. Aber ja, genau. Ich hab mit irgendwas anderem angefangen vor der CD.
Naja,
also wie, deutsche wie Musik.
Du wieder zum deutschen Schlager gekommen bist.
Deutsche
aber
Musik.
Macht ja nichts, wir haben ja Zeit.
ich habe dieses Radio gehört, um ein bisschen die deutsche Sprache ins Ohr reinzukriegen. Schon wieder, siehst du, kein Fernsehradio. Und dann habe ich wirklich meine Freundin gefragt, ey, sag mir mal jemanden, der einen Song ich mir anhören kann, damit ich so ein bisschen die Lyrics mal übersetze, lerne und sowas. Und dann kamen so die ganzen, keine Ahnung, Sido, so Sachen. Ich habe, glaube ich, sowas gehört, die sind, Baby, bitte komm, nie mehr Sorgen um Geld. Genau. Gib mir nur deine Hand.
Crow, glaube ich, oder so kann
das sein, ja. Und sowas, genau, sowas wird mir dann halt empfohlen. Also ich glaube, sowas haben meine Klassenkameraden dann auch gehört. Macht gute Laune, habe ich auch gern gehört. Habe meinen Wortschatz vergrößert. Zum Schlager. Ich glaube, ich habe das eher durch Musik machen kennengelernt, weil eben halt auch mein Gesanglehrer einige Schlagertitel produziert und komponiert hat. Ich habe immer wieder als Chorsängerin da was eingesungen und so kam ich so ein bisschen in die Berührung mit der Musik, habe dann immer wieder von Helene Fischer was mitbekommen. Hier eine Aktion bei Tchibo und die Helene Fischer, die ist doch Russin und atemlos durch die Nacht. Habe ich natürlich einiges mitbekommen. Aber ich glaube, so erst richtig, als ich dann selber Musik gemacht habe und als ich es dann gemacht habe, als mir dann vorgeschlagen wurde, eine Schlagersingle rauszubringen, da war wirklich bei mir so ein Moment, okay, was ist eigentlich diese Schlagermusik? Was ist es eigentlich, was es kennzeichnet? Ich habe dann angefangen, ganz viele Sachen mir anzuhören. Ich habe eine Doku über Helene Fischer geguckt. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, so das Gefühl für die Musik zu bekommen. Und ich weiß nicht, also mir wird auch oft gesagt, ich passe da voll rein. Und ich kann absolut, also ich fühle mich in der Musik voll total richtig. So.
Fühlt sich richtig. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein schönes Wort dafür. Er kommt uns auch so vor. Also
freut mich.
Jetzt vor allen Dingen, als wir jetzt nochmal, also gerade nochmal kurz vom Podcast zum wiederholten Male natürlich, das Ja, ich will angehört habe. Du bist selber nicht verheiratet, nehme ich an.
Nee.
Wie ist es denn, wenn man wie ist es denn, wenn man jetzt auch so auf Hochzeiten singt oder ein Lied, auch ein Hochzeitslied ja im Endeffekt macht? Aber jetzt selber diese Erfahrung ja selber noch nicht gemacht hat, selber noch nicht verheiratet ist, wie kommt man denn dazu, sowas dann zu machen, weil es einfach der große Traum ist, man träumt von einer tollen Hochzeit, so dieser Mädchentraum, so eine tolle große Hochzeit mit einem Prinzen auf dem Schloss, oder wie kommt es dazu, dass du gerade jetzt dieses Jahr Ich will zum Beispiel gemacht hast?
Also es ist schon wieder ein Zufall gewesen, dass ich von ein bisschen mehr als einem Jahr wurde ich bei einem Auftritt von einer sehr lieben Frau gesehen, die mich dann nach dem Konzert kontaktiert hat und gesagt hat, hey, du singst du eigentlich auch auf Hochzeiten, wir heiraten. Ja. und würden uns bei der Trauung so 2-3 Lieder wünschen. Machst du das? Und ich bin wirklich jemand, ich probiere gerne neue Sachen aus. Und ich habe gesagt, warum nicht? Also die Lieder, die genannt hat, die sind auch, also die kenne ich, die mag ich, kann ich gerne singen. Dann habe ich das gemacht und ey, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das, also bei Hochzeiten, ich singe ja mittlerweile öfters auch bei Hochzeiten, bei Trauungen. Genau. Das ist so eine besondere Atmosphäre, die nimmt dich so sehr mit. Und also ich weiß nicht, wie es anderen Hochzeitssängern geht, aber ich denke in dem Moment nicht, oh, irgendwann werde ich auch heiraten, sondern ich freue mich wirklich unendlich für das Paar, dass die gerade dieses Glück zusammen erleben können mit ihrer Familie. Also bis jetzt war es zumindest immer mit Familie und Freunden. Ich auch bei meiner allerersten dann, als die Braut reinläuft und ich singe den Song, mir kommen dann erstmal die Tränen und ich so, nein, nein, Tränen weg, ich muss noch singen. Es ist richtig schön, aber mir ist dann halt bei den Vorbesprechungen für die Songs auch aufgefallen, erstens, es gibt gar nicht so viele deutsche Hochzeitslieder. Und zweitens, viele Paare können sich sehr schwer auf einen Song eignen, weil die entweder komplett unterschiedliche Musikgeschmäcker haben oder einfach sagen, hey, wir haben einfach nichts so. Also meistens kommen die und sagen, also dieser Song ist uns super wichtig und dann brauchen wir noch so ein, zwei, was halt, aber am besten nicht das, was alle anderen haben. Am besten wollen wir was Eigenes. Und das ist halt schwierig, weil es gibt wirklich so 5 Songs, die werden fast bei jeder Hochzeit gespielt. Und dann habe ich mich halt eben mit meinem Gesangslehrer, also wir haben jetzt wirklich quasi so ein Team gemacht, Songwriting-Team, weil ich schreibe meine Titel nicht selber bis jetzt. Ich sage immer, ich werde mich irgendwann endlich dran trauen. Und ich habe gesagt, ey Leute, das wäre wirklich, wirklich toll, mal so einen Hochzeitssong zu schreiben. Und ich schätze es unendlich an meinem Songwriting-Team, dass die Leute mich einfach kennen und die würden keinen Song für mich schreiben, was ich nicht hätte sagen können. Aber andererseits bin ich auch sehr froh, mich auf ihre Lebenserfahrung ein bisschen zu veranlassen und eben, dass wir einen Song geschafft haben, der nicht nur sagt, hey, alles rosa-rot und wir sind glücklich und alles super, sondern auch ein bisschen, vor allem in der zweiten Strophe, auch so ein bisschen auf den Weg, also eben diesen Weg zu dieser, du stehst hier und ich stehe neben dir, dass es ein langer Weg war und ich glaube, das wird auf die meisten Paare auch zutreffen, das war das Ziel, dass wir eben beschreiben, dass bis man da steht, ist es immer ein langer Weg und diese Entscheidung ist bewusst und bringt sozusagen endlich, sage ich ja, ich will, wenn es um uns ganz still wird, bisschen umgeformt jetzt im Text, aber ja, genau, das war mir wichtig und das haben wir geschafft und ich habe es auch vor der Veröffentlichung ein paar Hochzeitspaaren bisschen angespielt. Und Achtung, nicht die Braut, der Bräutigam hat geweint. dann wusste ich, das wird was.
Und also wenn der Bräutigam weint, dann weiß man, dass das...
Das genau. Kann, das dann, kann dann diverse Gründe haben, aber wenn es der Song ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Also, ich find den Song wirklich stark. Kurz überlegt, mich nochmal scheiden zu lassen, mal heiraten. Nein, du machst nochmal Schnack jetzt. wirklich in richtig...
Grüße an deine Frau.
Nein, absolut, ich liebe sie, also von daher kein Thema. Okay. Dummer Schnack. Was ich mir nur vorstelle, ganz blasphemische Frage, ist es nicht für die Veröffentlichung dieses Songs einfach mal die komplett falsche Zeit? Also Hochzeiten, glaube ich, mittlerweile jetzt mit 2 Personen, also maximal. Ja. Eventuelle Hochzeiten per Same Time. Hat man da überhaupt ein Publikum? Kann man da überhaupt Promotion machen vernünftig? Irgendwelche Auftritte machen, außer halt jetzt hier sowas wie ein Podcast oder Radiointerviews? Ist es überhaupt möglich im Moment?
Also, wir haben echt lange überlegt, wie wir es machen, weil ursprünglich war die Veröffentlichung für März geplant.
Okay,
gut. Und dann konnte ich den Song nicht mal aufnehmen. Also es war eigentlich soweit alles bereit. Der Song ist fertig. Ich habe es einstudiert. Ich durfte nicht ins Studio, weil das Studio war zu. Da durfte ich nicht einfach. Und dann haben wir gewartet und gewartet. Dann kamen die ersten Lockerungen. Dann haben wir angefangen sozusagen, okay, wir können es ja eigentlich machen. Ihr sitzt mit Maske und dann machen wir die Gesangskabine zu und alles. Und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin, weil... Die Planung war, also die erste Planung, die erste Vorbesprechung war im Dezember, glaube ich, 2019. Und dann war geplant, dass wir das eben halt im März alles aufnehmen und rausbringen. Und es hat sich gezogen und gezogen und gezogen. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, das eben jetzt zu machen, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Wir haben auch ein wunderschönes Musikvideo dazu gedreht. Und ganz ehrlich, hätte ich den Song im März rausgebracht, wäre ich nie auf die Idee gekommen, so ein Musikvideo eben zu drehen. Aber in dieser Zeit habe ich mich dann versucht, über Social Media zu vernetzen, nicht nur mit meinen Fans, sondern auch mit meinen Hochzeitskollegen, anderen Hochzeitsdienstleistern. Und dieses Video ist mit, ich glaube, 12 Hochzeitsdienstleistern aus der Rhein-Main-Region in einer Zusammenarbeit entstanden. Es ist wirklich unglaublich, wie wir uns alle dabei unterstützt haben und was dabei rausgekommen ist. Ich hätte es mir vor dem Sommer im Frühling niemals vorstellen können, dass sowas möglich wäre. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir den Song jetzt so rausgebracht haben, wie es gekommen ist. Und das Ziel ist ja natürlich, dass der Song mit den Jahren eben zu so einem Hochzeitssong wird. Also nicht nur jetzt, sondern mit den Jahren. Deswegen denke ich nicht, dass es jetzt letztendlich ein Problem ist, dass es schon draußen ist.
Dass man quasi dann später auf Hochzeiten sagt, okay, also die Marie Winter ist klar, die nehmen sie eh, jetzt sagen sie mal die zwei, sagen sie mal die zwei anderen Lieder, die noch gespielt werden sollen.
Genau,
gesetzt.
Genau, ungefähr so soll es aussehen.
Also tatsächlich habe ich das Video eben auch nochmal gesehen, es ist wirklich ein schönes Video, werden wir auch verlinken in den Shownotes, tatsächlich lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, definitiv, ja. Das Lob muss ich hier geben, definitiv, ja.
Genau. Wir sind fast am Ende. Die Zeit geht immer so schnell vorbei, ja. Schon
Wahnsinn, eine Stunde jetzt schon.
Ne?
Eine
Stunde schon. Ja. Will aber trotzdem nochmal, ich schreibe mir ja immer Notizen, also man bereitet sich natürlich vor, aber viele Sachen kommen dann natürlich auch einfach im Gespräch. Und da bin ich auch ein bisschen neugierig. Du hast gesagt, du hast dich noch nicht getraut, Texte selber zu schreiben. Habe ich jetzt mal zwei, also zumindest zu veröffentlichen. Erste Frage, aber du hast schon selber Texte geschrieben, die aber kein Mensch kennt, weil sie irgendwo in deiner Schublade sind. Das schon. Oder das auch noch nicht. Jetzt denkt sie nach.
Also ich glaube, ich habe irgendwann, als ich 10 war, fand ich es ganz, ich sag mal, romantisch, mir eine Kerze anzuzünden und wie in, keine Ahnung, 17. Jahrhundert, weil ich eine Feder gefunden habe, irgendwas zu schreiben. Und ich glaube, ich habe wirklich ein Gedicht geschrieben. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut es war, aber ich habe irgendwas geschrieben. Aber so richtig hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibe ich mal was. Oder irgendwie, wie viele Musiker das schon sagen, so, ja, ich war im Park und dann war ich spazieren und dachte ich, oh, über dieses Glücksgefühl möchte ich jetzt einen Song schreiben. Sowas ist mir tatsächlich nicht passiert. Also ich glaube, bis jetzt bin ich wirklich die Sängerin, die eben, also die Songs, die ich singe, ich lebe die immer. Also mich nimmt das immer voll mit. Ich habe einmal auf der Bühne geweint, als ich Christina Aguilera Hurt gesungen habe. Ich habe angefangen zu weinen, konnte nicht weiter singen. Ich lasse das wirklich immer voll über mich durchgehen. Also ich glaube, ich bin jemand, der wirklich den Song nimmt und das rüberbringt. Songwriting habe ich mich tatsächlich, ich sage das oft so, ja, ich mache das noch nicht. Und dann fragen mich alle so, ja, hast du es denn schon ausprobiert? Nein, also nicht richtig. Ich habe mal ein bisschen was anprobiert, aber ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann dann so auf mich so aufkommen und dann wird Song für Song rauskommen. Aber bis jetzt, ehrlich, nein.
Zweite Frage, Was kommt denn jetzt noch von dir in den? Wann kommt ein Album?
Ah, das wüsste ich auch gerne. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Darauf arbeiten wir hin. Und jetzt ist erstmal, ja, ich will draußen. Ich freue mich riesig drüber. Wir räumen schon ein paar Plätze bei ein paar Hitparaden. Und
ja, haben wir gesehen.
Mhm. Ich freue mich riesig über das Feedback und natürlich ist schon der nächste Song auch in Planung und im Moment habe ich aber leider kein Datum für euch, was ich euch mitteilen kann.
Aber er kommt. Also ich sehe das ja bei deinem, du hast es ja schön auch chronologisch aufgezeigt, du hast ein Ziel in deinem Leben immer gehabt und dieses Ziel hast du bisher immer erreicht. Zumindest das, was du geschildert hast. Also bin ich mir zumindest sicher, ich kann nicht für den Herrn Vogel sprechen, aber ich denke, ich doch in dem Fall vielleicht schon. Wir sind uns sicher, dass wir von dir irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, vielleicht auch danach ein Album sehen werden. Und wir sind uns sicher, dass es ein gutes Album wird. Denn ich zumindest merke, dass du wirklich hinter dem stehst, was du machst, dass du Spaß daran hast, was du machst, dass du natürlich sehr ehrgeizig bist, das hat man, glaube ich, auch mitbekommen. Ehrgeiz ist ja nicht, die Leute sagen immer, du bist ehrgeizig, dann ist es immer so, oh, okay, ist das jetzt was Schlechtes, dann ist es ja nichts Schlechtes, wenn man ehrgeizig ist. Also, es hat so ein bisschen hat es immer, wenn man sagt, du bist ehrgeizig, hat es immer so ein bisschen, ich meine damit nicht verkniffen ehrgeizig, sondern einfach gesund ehrgeizig bist. Und du weißt, was du willst, und machst das mit sehr viel Liebe. Und daher sind wir uns da sicher, dass wir auf jeden Fall dann noch super viel von dir hören werden. Wir haben noch eine Frage von deinen Fans, die du ja auch uns sogar weitergegeben hast, die du jetzt vielleicht auch noch beantworten willst. Wir haben es geschafft, in dem Podcast fast gar nicht über Corona zu reden, was ja auch schon eine große Leistung ist.
Ach, finde ich super.
Ne? Und ja, du hast viele Fans und die Fans und wie es ja oft so ist, auch gerade mit jungen Künstlern, mit Newcomern, die Fans wollen natürlich auch näher an dich rankommen. Kannst du denn oder hast du denn mal vor, irgendwann ein Fantreffen zu organisieren? Hast du dir das schon?
Ich glaube, ich plane geheimlich auch schon, was ich da machen werde. Nämlich auf jeden Fall werde ich viel Bananenkuchen mitbringen, weil das immer etwas ist. Ich habe sogar schon Bilder von Bananenkuchen nach meinem Rezept von meinen Fans geschickt bekommen. Finde ich echt klasse. Und auf jeden Fall, also ich habe jetzt vor allem in der Corona-Zeit wirklich sehr viel Zeit auf Social Media verbracht und ich freue mich riesig über diese Möglichkeit heutzutage, sich mit den Fans auch in Kontakt zu setzen, weil ich habe das Gefühl, ich kenne meine Fans und ich weiß, ich kriege von ihnen direktes Feedback, es gibt nichts Wertvolleres als das. Und natürlich werde ich das auf jeden Fall spätestens beim Release von meiner CD machen, vielleicht auch früher. Aber ich überlege mir auch andere Möglichkeiten. Heutzutage gibt es ja auch digitales Treffen, Zoom-Call, kann man bestimmt was Cooles veranstalten, Online-Konzert. Ich bin wirklich in einem engen Kontakt mit meinen Fans über Instagram, Facebook, vor allem Instagram, sage ich jetzt mal nebenbei. Aber ja, auch so ein digitales Treffen könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist die Frage, ob das, natürlich ist es nicht das Gleiche, oder beziehungsweise ob die Fans dann auch auf sowas Lust hätten, weil in so einer Form hat das, glaube ich, bis jetzt noch nicht wirklich stattgefunden. Mhm.
Kann ja auch beides sein. Kann ja erstmal das eine und dann das andere sein. Also es ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus dann, ne?
Alle ganz optimistisch, dass der ganze Mist einfach mal in 8 Monaten weitgehend beendet ist.
Ja, genau.
Positive Einschätzung.
Beten wir zusammen, ja.
Genau. Ja, liebe Hörer, wenn ihr auch vielleicht mal, vielleicht sogar zu einem Fantreffen kommen wollt, aber wenn ihr auch erstmal schauen wollt.
Der Kaiser spricht die Einladung aus, sehr schön.
Genau. Was Marie Winter, ja, wenn es Bananenkuchen gibt, also das lohnt sich ja auf jeden Fall. Ja,
das war so gut, natürlich.
Wenn ihr Marie Winter auch mal ein bisschen kennenlernen wollt, zumindest jetzt erstmal digital, Marie Winter _official. Nicht offiziell, sondern es ist Englisch. Marie Winter _official ist der Instagram-Kanal. Da könnt ihr gerne einmal folgen. Und dann haben wir ja heute gelernt, wenn euch die Bilder und die Inhalte gefallen, könnt ihr gerne auch einen Love Storm loslassen.
Genau.
Ich glaube, da hat auch keiner was dagegen. Das zweite Wort, was ich heute gelernt habe, Herr Vogel, da mache ich auch einen Hashtag vor, ist digital minimalistisch. Das ist auch sehr schön, das habe ich auch gelernt von Marie. Genau, ein Love Storm bei Marie Winter official loslassen. Bei uns gerne auch auf der Instagram-Seite schlagerfieber.de.
Das funktioniert nicht, Herr Kaiser.
Was funktioniert nicht?
Bei uns beiden funktioniert das nicht, das wissen Sie.
Oder an redaktion@schlagerfieber.de, das funktioniert zumindest. Ja. Feedback da lassen. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt auch zu Marie, dann natürlich gerne bei ihr auf dem Instagram-Kanal oder auch gerne bei uns und wir geben das natürlich dann auch gerne weiter.
Genau. Wir verlinken die Videos entsprechend auf den Instagram-Kanal und ja, ich sag mal auf Facebook, wenn es für dich in Ordnung ist.
könnt ihr machen, kann ich mitleben.
Okay, gut. Wie heißt dieses große russische Netzwerk?
Kontakte.
VK. Wie heißt es?
VK.
VK, genau. Da sind wir noch nicht, aber vielleicht.
Hey, das kennst du. Ich muss es immer allen erklären, dass es russisches Facebook ist.
Ja. Nee, das ist es. Ich habe auch selber ein oder zwei russische Freunde oder ein sehr guter Freund von mir ist mit einer Russin verheiratet. Und da habe ich das so ein bisschen kennengelernt auf der Hochzeit von denen, dass es in Russland ja tatsächlich sowas wie eine, und das ist glaube ich in China zum Beispiel auch so eine richtige, was das angeht, eine Parallelwelt zu dieser westlichen Welt ist, die wir so kennen. Also da gibt es alles, was es hier gibt, dann auch nochmal anders und genauso gut und genauso groß. Aber halt ist es halt dann nicht Facebook, es ist halt etwas, was genauso wie Facebook ist, also zumindest ähnlich. Ja. Ja, sehr schön. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Genau, war sehr, sehr angenehm. Schönes Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht, mir zumindest.
Genau, mir auch.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, fast nur ich habe heute geredet. Aber
ja, so soll es ja auch sein.
Das hat mir auch Spaß gemacht.
Also wir haben jetzt 60 Ausgaben des Podcasts gemacht, du bist, glaube ich, unser fünfter Gast. Das heißt, wir haben 55 Folgen, wo wir ganz alleine sind und uns gegenseitig ärgern. Das ist schön, wenn ich und einmal...
Das tut uns nicht gut, Herr
Kleiner. Genau,
das tut uns wirklich nicht gut.
Also war heute eine Versöhnungsfolge.
Genau, war heute eine
Versöhnungsfolge. Das hält nicht lange vor, also von daher.
Ich komme gerne wieder.
Genau, wenn du gerne ein Album hast, bist du gerne, oder auch sonst mal natürlich gerne eingeladen. Wenn du mal super erfolgreich bist und die großen...
Bin ich trotzdem eingeladen. Und
die großen, das sagen wir immer, die großen, auf den großen Bühnen dieser Welt spielst, vor 150.000 Zuschauern nach Corona. Wow. Vergiss uns nicht, lad uns vielleicht ein. Danke schön. Sie hat, man muss es ja immer im Podcast sagen, sie hat gerade mit ihren Fingern ein Herz geformt. Das ist sehr nett.
Das ist ein russisches Ja. Okay,
genau. Okay. Wir bedanken uns und wünschen dir noch eine gute Woche und viel Erfolg. Alles Gute.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.